Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Der erste Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis von Thieme und gilt als Erweiterung zu dem Artikel in der Ausgabe 323. Hallo.
Hallo Sabrina. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung.
Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin so aufgeregt. Ja. Heute ist ein tolles Thema dran auch. Also wir haben sehr viele, viele tolle Themen.
Ich wollte schon sagen, das macht, ja.
Aber auf dieses Thema freue ich mich auch sehr.
Bist du aufgeregt, ja? Ich bin nicht aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf das Thema. Und ich hoffe, dass meine Stimme hält. Also falls da mal ein Hüsterer dazwischen ist, dann tut es mir wirklich sehr leid.
Ja, und aufgeregt bin ich natürlich auch, weil wir uns nächste Woche das erste Mal sehen.
Ja, wir sehen uns nächste Woche das erste Mal. Also seit nach 3 Jahren, Sabrina, wächst zusammen.
Vier
Jahre schon. Eieieiei.
Wir haben im Februar 4-Jähriges von unserem Podcast. Und hoffentlich knacken wir dann vielleicht auch noch die 100.000. Gehörte Folge, wer weiß.
Ja, da sind wir schon ganz gut da dran, glaube ich. Also, wir sind schon bei 93.000 oder so.
Also spannend, in der nächsten Folge können wir euch dann erzählen, ob wir das schon geschafft haben. Und ich erzähle euch, ob Robert tatsächlich ein Cyborg ist oder ob es ihn tatsächlich gibt.
Tatsächlich.
Aber bevor wir jetzt weiter ins Schwadronieren kommen, begrüßen wir heute auch mal unseren Gast. Hallo Nico.
Hi.
Nico erzählt uns heute etwas über das richtige Heben oder auch nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, weil dieses Thema ist doch sehr präsent. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, mit wem wir heute sprechen. Nico, ich kenne nur deinen Vornamen. Ich kenne nicht deinen Nachnamen. Stell dich doch einmal vor.
Ich kenne seinen Nachnamen.
Oh, doch, ich kenne ihn auch. Ach, fällt mir gerade ein. Stell dich doch gleich mal vor und erzähl noch ein bisschen was über deinen Werdegang.
Ja, mein Name ist Nico Sanning. Ich bin seit 2018 Ergotherapeut und 2021 habe ich an der Seuth Hochschule den Bachelor in Ergotherapie gemacht. Seit 2018 arbeite ich auch in einer orthopädischen Reha-Einrichtung mit den Schwerpunkten Orthopädie und Neurologie halt. Und dort mache ich primär die Arbeitstherapie, aber gebe auch ganz viele Vorträge über Ergonomie und solche Geschichten.
Super. Vielen Dank. Wir steigen gleich schon mal ins Thema ein. Also ich wusste tatsächlich deinen Nachnamen, Nico. Also ne, erinnere ich daran.
Ja, andere Geschichte, ne?
Liegt vielleicht aber auch, also wir kommen nachher nochmal kurz drauf, warum vielleicht dein Nachname nicht so geläufig ist, ne? Weil du weißt schon. Okay, also dein Artikel beschäftigt sich ja mit dem Heben und jetzt würden sich vielleicht einige fragen, was hat das jetzt mit Ergotherapie zu tun oder beziehungsweise mit betätigungszentrierter Ergotherapie zu tun? Vielleicht kannst du es uns kurz erläutern.
Ja, wenn man sich mal den Alltag anschaut von einem Menschen und dann in einzelne Betätigungen oder Aktivitäten mal reinschaut, ja, wo heben wir denn überall oder wo beugen wir unsere Wirbelsäule? Und das ist so gut wie fast bei jeder Betätigung. Dementsprechend ein ganz, ganz wichtiges Thema zu gucken, ja, was muss ich dort beachten oder was muss ich dort nicht beachten?
Nico, richtiges Heben. Da haben viele Leute ein ganz klares Bild vor Augen. Und nach so vielen Jahren Rückenschule und nach so vielen Schildern, wie man den Wasserkasten oder den Bierkasten oder was auch immer für einen Kasten richtig mit geradem Rücken hebt, gib uns eine Antwort darauf. Gibt es das richtige Heben? Und wie sind diese Schilder denn jetzt zu interpretieren?
Ja, grundsätzlich finde ich dieses Meme mit dem Bierkasten am besten, wo der dann ein Bierkasten trägt und dann da steht, nein, das ist falsch. Und darunter ist dann ein Bild, wo er 2 Bierkästen trägt, links und rechts. Und das ist richtig. Den finde ich natürlich viel besser. Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt nicht die einzig wahre Hebetechnik, sondern unterschiedliche Hebetechniken bringen unterschiedliche Vor- und Nachteile mit. Wenn man sich da so den Trend jetzt mal anschaut und auch Empfehlungen der Deutschen Rentenversicherung, dort wird auch ganz klar geschildert, es soll nicht mehr in richtig und falsch eingestuft werden. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer so in die stärkeren Empfehlungen reingehen, da wird gesagt, leichte Gewichte dürfen bedenkenlos mit vorgebeugtem Rücken gehoben werden. Und für schwerere Gewichte, da weiß man noch gar nicht so ganz genau, wie sich das auswirkt. Daher wird dort noch die Empfehlung aus den Knien zu heben getroffen. Wenn wir uns aber so mal ein bisschen Instagram anschauen und was andere Menschen dort teilen, da ist diese berühmte Übung der Jefferson Curl jetzt sehr beliebt, wo auch hohes Gewicht mit vorgebeugtem Rücken gehoben wird, um tatsächlich auch diese passiven Strukturen zu stärken. Grundsätzlich muss man also sagen, wenn ein Mensch an eine bestimmte Belastung herangeführt wird, kann er die auch bewältigen.
Mhm. Jetzt habe ich gleich zwei Fragen, die ich nochmal zwischenschreiben muss. Wo ist denn die... Wo ist denn die Grenze von leichtem und schwerem Gewicht? Spricht man da von 5 Kilo oder sowas?
Wenn wir uns da jetzt mal diese REFA-Kriterien angucken, die aus der Sozialmedizin sind, da ist dann sozusagen bis 10 Kilo dann leichtes Gewicht und dann ab 25 Kilo ist dann schweres Gewicht.
Und was war nochmal dieser Jefferson Curl?
Ah ja, den könnte ich am besten nachmachen, aber davon haben die Hörer ja nichts.
Die haben davon gar nichts, nein.
Leider gar nichts.
Du kannst ihn jetzt machen und Robert versucht ihn zu beschreiben, wenn es lustig ist.
Oh, nee.
Genau, also da steht man auf einer Erhöhung, die Knie sind mehr oder weniger durchgestreckt und beugt den Oberkörper nach vorne und führt das Gewicht sozusagen nach unten in einer langsamen, aber auch bestimmten Bewegung und anschließend geht es wieder nach oben.
Okay.
Das heißt, eine Langhantel oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin absolut un... Oder von was für einem Gewicht sprechen wir da jetzt gerade?
An sich ist das, was gehoben wird, erstmal irrelevant. Der Körper sieht ja nicht, ist es jetzt eine Stange, ist es eine Kiste, sonst was. Mhm. Ist eine Last, die er bewältigen muss. Wenn ich jetzt jemanden dazu raten würde, diese Übung zu machen, dann wäre es natürlich erstmal mit einem leichten Gewicht, weil es bringt ja nichts von 0 auf 100 zu starten, weil so können wir tatsächlich Verletzungen verursachen, aber grundsätzlich, wie bei allen Sachen, auch im Training oder Anforderungen im Alltag, sollte es natürlich mit einer Last geschehen, die wir auch bewältigen können.
Das heißt, du sprichst gerade, glaube ich, dieses Belastung versus Belastbarkeit an. Also,
ja, genau.
Genau, ne? Also das heißt, dass ich für die Belastung meines Alltags muss ich eine gewisse Belastbarkeit eben erüben, um der Belastung standzuhalten.
Ich mache das ganz gerne in meinen Vorträgen so, dass ich aus meinen jungen Jahren erzähle.
Die schon lange her sind.
Ein bisschen, genau. Früher wollte ich mal Handwerker werden und da hat mein Vater mir einen Praktikumsplatz beim Dachdecker organisiert und da war es dann halt so, ich war dieser Last überhaupt nicht gewohnt und die ersten Tage, als ich nach Hause gekommen bin, da war ich so schachmant, da bin ich ja um 4:30 im Bett gewesen und Tag für Tag wurde es besser, weil der Körper sich diese Belastung angepasst hat und ja, am Ende der dritten Woche, da konnte man schon wieder abends losziehen.
Aber wieso, darf ich mal ganz kurz nochmal reingrätschen, weil wir hatten ja jetzt auch noch diese Rückenschulen und diese Schilder. Warum gibt es sowas denn noch, Nico? Also warum, wenn ich jetzt in einer Suchmaschine Heben, Tragen eingebe, dann wird mir ja, ich glaube, 2000 verschiedene Varianten an Schilder vorgezeigt. Das ist falsch und das ist richtig. Was denkst du deiner Meinung? Also warum ist das immer noch so vorherrschend?
Ich glaube, grundsätzlich ist ein Problem, dass der Mensch gerne einfache Erklärungen für eine Problematik haben möchte. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir in Deutschland auch ganz gut da drin, Traditionen fortzuführen. Dementsprechend werden ältere Empfehlungen auch gerne mal wieder aufgegriffen, obwohl sie vielleicht nicht der aktuellen Evidenzlage entsprechen.
Mhm. Ja, und da steige ich jetzt gleich mal ein, weil in so vielen Köpfen, und ich bin auch ein Gewohnheitstier, obwohl ich es jetzt anders weiß, aber ne, ich bin auch ein Gewohnheitstier und man hat es immer gesagt bekommen, gerade am Schreibtisch sitzen und genauso, wie es auf den Schildern steht, muss man diese Kästen halten. Manche sagen jetzt, ja, was ist denn das jetzt, was hat es jetzt mit EBM, also mit evidenzbasierter Medizin zu tun? Was hat sich denn da verändert? Warum ist das jetzt nun veraltet und wie kommt man überhaupt zu der Erkenntnis, dass das jetzt veraltet ist. Erzähl uns da ein bisschen mehr.
Der frühere Gedankengang war ja so, dass man gezeigt hat, dass ein häufiges Beugen der Wirbelsäule dazu führt, dass diese kaputt geht. Allerdings ist es so, dass ja diese Studien mit toten Tierwirbelsäulen durchgeführt wurden und die unterliegen halt nicht diesen Anpassungsprozess, den ich gerade im Beispiel beschrieben habe, sondern es ist dann tatsächlich eine tote Struktur, die dann halt auch irgendwann kaputt geht. Genau, beim Sitzen hat sich dann auch über die Zeit gezeigt, dass es tatsächlich keine starke Evidenz dafür gibt, dass es die richtige Haltung gibt. Vielmehr wird als Faktor festgemacht der Mangel an Bewegung. Mhm. Beziehungsweise das lange Sitzen als Dauer plus der Bewegungsmangel. Mhm.
Das heißt, dass Sitzen per se nicht schädlich ist, aber wenn es halt eine dauerhafte Position ist und wir eben ja keinen Ausgleich schaffen dafür, dann kann letztendlich, glaube ich, jede Position schädlich sein, die wir einnehmen, oder? Oder wie ist das einzuordnen dann?
Grundsätzlich nein, würde ich sagen, sondern es geht tatsächlich immer um die Dauer. Mhm. Eine Zeit lang wurde auch gesagt, länger als eine halbe Stunde auf einem Platz zu sitzen, würde dich schaden. Das stützt die Wissenschaft auch nicht. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, schadet es den Körper und Schmerzen. Das sind halt auch wieder tatsächlich zwei Paar Schuhe, die auch nicht wirklich mit einhergehen müssen. Sagt der eine oder andere, ja, okay, du sitzt jetzt hier so vorgebeugt und jetzt kommst du damit vielleicht ganz gut klar. Früher konnte ich das auch. Aber irgendwann wirst du diese Probleme bekommen. Und tatsächlich müssen wir uns da auch mal so ein bisschen den Körper anschauen. Wie sieht es tatsächlich mit degenerativen Veränderungen aus? Wann treten diese auf? Erst mit Belastung oder durch mangelnde Belastung? Und da müssen wir tatsächlich sagen, die entstehen schon in jungen Jahren und sind nicht immer mit oder gehen nicht immer mit Schmerzen einher.
Mhm. Okay. Vielleicht kommen wir gleich mal drauf nochmal zurück. Also ich würde mal ganz kurz über die M54-Diagnosen sprechen, Nico. Vielleicht kannst du vorab, bevor die Frage kommt, das gleich nochmal, beziehungsweise wenn die Frage gestellt ist, das kurz erklären, was das ist, eine M54-Diagnose. Die Frage ist, Ärzte können nun auch Apps für Eigenübungen statt zum Beispiel jetzt Physiotherapie verordnen. Und dort sind auch bestimmte Nocebos, vielleicht kannst du auch kurz noch darauf nochmal eingehen, auf das Wort. Ich glaube, wir hatten das schon mal mit dem Jesko Streeck schon mal, glaube ich, erklärt. Das ist schon lange, lange her. Also bestimmte Nocebos, wie zum Beispiel, du darfst auf gar keinen Fall heben oder so darfst du nicht heben. Und man kann jetzt leider nicht wirklich entgegenwirken. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu solchen Interventionen?
Also die M54-Diagnose ist ja, steht ja für Rückenschmerz, ohne vielleicht auch Beteiligung jetzt, ohne sichtbare Beteiligung jetzt der Wirbelsäule, sagen wir, dass wir irgendwelche Veränderungen nachgewiesen haben. Genau, das ist tatsächlich eine sehr häufige Diagnose, wenn jetzt ein Mensch irgendwie zum Hausarzt geht oder so. Mhm. Dann zu dem Thema Apps. Das sehe ich tatsächlich als zweischneidiges Schwert. Prinzipiell finde ich erstmal alles cool, was ja die Menschen enabled, selbstwirksam zu sein. Mhm. Ich hatte mir da mal eine kleine Versorgungsstudie angeschaut aus England, wo dann tatsächlich auch Menschen mit leichten Einschränkungen lediglich einen Termin beim Physiotherapeuten bekommen hat, wo die dann halt auch wirklich nur ein paar Übungen an die Hand bekommen haben und dann, okay, und jetzt Attacke, du musst dich bewegen und alles wird gut, so nach dem Motto, und sind damit tatsächlich sehr gut gefahren. Eine reine Versorgung nur durch die App halte ich dann ein bisschen für schwierig, weil Übungen und so weiter, das hat eigentlich, kann jeder zugreifen. Also wenn man das möchte, dann kann man ein YouTube-Video gucken. Mir fehlt da so ein bisschen die Individualität. Denn wenn ich jetzt nochmal explizit begleitet werde von einem Profi bei meinen Beschwerden, dann fühle ich mich viel sicherer. Denn so ein Mensch, der von heute auf morgen, sagen wir mal, aus dem Leben gerissen wurde, der kann jetzt auf einmal viele Sachen nicht. Wenn wir uns jetzt mal so einen Hexenschuss angucken, da sind ja teilweise die Funktionseinschränkungen so gravierend, dass aus dem Bett aufsteigen, aufstehen oder sich Socken anziehen unmöglich sind. Und der soll jetzt mit einer App ganz allein trainieren. Der hat doch total das Vertrauen zu seinem Körper verloren. Der braucht da schon irgendwo eine unterstützende Hand.
Ja, und dann kommt ja vielleicht noch dazu, dass dann die Großtante sagt, du weißt, du darfst nicht hier der Wasserkasten so heben und so weiter. Also musst du aufpassen jetzt auf deinen Rücken oder sonst irgendwas. Ne?
Die Großmutter denn her?
aus überall. Das war jetzt ein Mix. Ja, da soll sich jeder angesprochen fühlen. So eine Großmutter zu haben. Nein, also da gibt es ja dann immer ganz, ganz viele nett gemeinte Kommentare von denen, oh ja, du hast Rücken, mach auf keinen Fall sowas. Und ich sehe auch, dass das dann vielleicht doch nochmal ein bisschen gepusht wird, plus wenig Vertrauen in den eigenen Körper, plus ich möchte alles richtig machen und mache dann solche Übungen, ja, vielleicht der ein oder andere Termin noch irgendwo nebenbei, um zum Beispiel mit so einem Cebus aufzuräumen, fände ich eigentlich auch eine ganz nette Geschichte tatsächlich.
Also ich muss ja ehrlich sagen, also erstmal, die Oma war super, Sabrina. Also ich fühle mich da nicht wirklich angesprochen als Norddeutscher, aber schade. Was ich sagen wollte, was mir immer wieder auffällt bei meinen Klienten, ist, dass, wie du schon sagst, Nico, es ist ja schön, wenn Menschen dazu bewegt werden, alleine irgendwas zu tun. Ne? Also jetzt nicht zur klassischen Massage zu gehen oder sich eine Wärmepackung hinter den Rücken reinzulegen lassen, sondern wirklich sich zu bewegen. Was mir immer wieder auffällt, ich weiß nicht, wie du das siehst oder ihr, dass Klienten oft gar nicht sich selber dorthin bewegen möchten. Ne? Also dass diese Therapieform, dieses Massieren und diese Wärme sehr, sehr angenehm finden, wahrscheinlich auch selber wissen, naja, okay, das Nonplusultra ist es wahrscheinlich nicht. Sind wir denn überhaupt schon bereit dafür, solche Programme einzuführen?
Ja, ich glaube eher doch nicht. Also für einen kleinen Teil ist es höchstwahrscheinlich schon sinnvoll. Aber wenn wir jetzt mal schauen, also auch meine Physio-Kollegen, ne, haben sie ihre Übung gemacht zum Klienten? Nee, heute nicht, heute war schwierig, heute war dies, das, jenes. Ja, gut, geht ja um deine Gesundheit. Ne? Und jetzt haben die tatsächlich ja ein akutes Problem und sind immer noch nicht motiviert, irgendwas zu tun. Ne? Also ich glaube, das ist schwierig. Aber da will ich auch nicht alle in einen Sack stecken, da gibt es sicherlich auch die Ausnahmen.
Bestimmt. Okay, wir kommen mal zur nächsten Frage. Wir greifen vielleicht das Heben und Tragen noch mal ein bisschen auf. Was würdest du dir denn wünschen, was unsere HörerInnen von dieser Folge in die Therapie für ihre Klientinnen mitnehmen können? Also vielleicht kannst du kurz noch mal zusammenfassen, was ist wichtig für die Kolleginnen und Kollegen heute mitzunehmen? Weil wir haben ja dieses Heben und Tragen oben so ein bisschen schon mal angeschnitten. Vielleicht kannst du noch mal in die Tiefe gehen, was du wirklich mitgeben möchtest.
Was die Hörer auf jeden Fall mitnehmen sollten aus dieser Folge ist, dass Bewegung etwas sehr Individuelles ist und dementsprechend nicht in falsch und richtig eingeteilt werden kann. Auch die Wirbelsäule ist etwas sehr Individuelles, was uns die wissenschaftliche Lage zeigt. Deswegen sollten wir auch nicht nur auf Deformitäten achten, sondern wirklich auf das Individuelle. Ich nehme da sehr gerne immer die Tassenmetapher, die uns beschreibt dann, wie viele Belastungsfaktoren im Alltag des Betroffenen halt vorherrschen. Immer wenn diese Tasse voll ist, neigen wir eher dazu, Schmerzen oder auch Beschwerden zu bekommen. Das rein auf eine Hebetechnik zu reduzieren, wäre etwas zu reduktionistisch. Als Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich würde seit Ewigkeiten das erste Mal wieder Holz hacken gehen oder sowas, egal, ob ich es jetzt mit vorgebeugtem Rücken oder aus der Knietechnik mache, mit Sicherheit werde ich bei beiden Techniken Beschwerden haben, am Abend, am gleichen Tag noch oder auch am nächsten, weil ich dieser Belastung überhaupt nicht gewohnt bin.
Ja, das finde ich doch ein schönes Fazit für unsere HörerInnen. Auch, dass sie die KlientInnen dafür sensibilisieren, dass jetzt nicht gleich was kaputt ist, weil man Muskelkater oder sowas hat von einer ungewohnten Bewegung, die man gemacht hat für eine ganze Zeit lang. Finde ich auf jeden Fall eine einen guten Input.
Vielleicht noch ergänzend, auch wenn wir so starke Richtlinien mitgeben, sorgt das vielleicht auch beim Betroffenen für bestimmte Erwartungen, die er gar nicht erfüllen kann. Ich sage jedes Mal nur gerade sitzen am Stuhl oder jedes Mal nur eine gestreckte Wirbelsäule zu haben bei allen Tätigkeiten, es ist erstmal unmöglich, würde ich sagen, und auf der anderen Seite nicht sinnvoll, denn die Wirbelsäule will sich bewegen, so wie alle anderen Gelenke auch.
Auf alle Fälle. Also es gibt ja sogar Untersuchungen, ein ganz kurzer Einwand noch. Zum Beispiel hat man in England, glaube ich, war das irgendwo in Großbritannien, hat man eine Schulklasse begleitet. Also Ergotherapeuten haben eine Schulklasse begleitet. Und diese Kinder durften dann nicht nur auf dem Stuhl sitzen, ganz trivial, so wie es bei uns in Deutschland ist, sondern durften ihr Lernverhalten dahingehend verändern, dass sie eben auch liegen durften, auf dem Ball sitzen und keine Ahnung. Und da hat sich das Leistungsniveau deutlich verbessert bei den Kindern. Man hat gemerkt, dass dort auch eine andere Konzentration herrscht, ne? Wenn wir uns auch körperlich verändern dürfen und nicht nur trivial gerade.
Das kann ich mir sogar so, also so von mir jetzt total gut vorstellen. Also direkt nur am Schreibtisch sitzen ist nichts. Also wenn man mich manchmal sieht, wenn ich lerne oder wenn ich irgendwas mache, ich liege sehr oft auch auf dem Boden rum.
Ja, man kennt es ja auch, also ich sehe es ja auch bei meinen Klientinnen, wenn ich Vorträge halte bei uns in der Einrichtung, nach einer halben Stunde ruckelt und zuckelt jeder herum. Ich sage dann zu denen, sie dürfen sich hinstellen, sie dürfen auch eine Matte nehmen, sie dürfen auf den Boden legen, tun sie, was sie wollen. Ne? Aber man merkt schon, nach einer halben Stunde wird es halt unbequem irgendwann.
Genau. Nico, ein ganz, ganz anderes Thema. Gehen wir in die Social-Media-Welt, denn da bist du ja als Critical Ergo auch bekannt auf Instagram und hast dir als Thema den Schmerz ausgesucht, um darüber für Ergos zu berichten. Wieso Schmerzen, Nico?
Ja, die anderen guten Themen waren alle schon besetzt, da war mir die Konkurrenz zu groß.
Auch eine gute Antwort.
Willst du keinen Podcast machen oder was?
Tatsächlich ist Schmerz ja ein Thema, womit jeder mal im Leben, denke ich, konfrontiert wird. Und ich habe da einige Erfahrungen gehabt, die dann halt auch sehr prägend waren, wo schon meine Neugier etwas geweckt wurde. Den nächsten starken Einfall oder wo dann so ein Steinchen gefallen ist, war dann im Studium, wo ich dann auch viel gelesen habe. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, warum hilft denn nicht immer eine OP, wenn wir rein die Struktur wieder so herstellen, wie sie sein soll? Und da habe ich mich auch gefragt, ja, warum machen wir da denn nicht einfach Ergotherapie? Weil da geht es ja erstmal darum, Lebensqualität zu generieren und um nichts anderes. Genau, und dann während der Arbeit noch, gerade in der Arbeitstherapie, wo ich sehr stark vertreten bin, habe ich so viele Menschen mit diesen Beschwerden, die schon von Pons zu Pilatus gelaufen sind, und da habe ich mir gesagt, okay, da ist Bedarf, du musst selber noch mehr lernen, und deswegen dachte ich mir, okay, Attacke.
Warum ist denn das Thema Schmerzen für uns Ergos so wichtig und was sollten wir Ergotherapeuten dann über Schmerz wissen?
Warum ist das für uns so wichtig? Ich würde sagen, einer der mitwirkenden Faktoren ist auf jeden Fall der Alltag. Wenn wir uns mal unseren Alltag anschauen, wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen zurück, haben unsere Verpflichtungen, müssen noch Aufgaben machen, haben soziale Verpflichtungen, dann haben wir uns vielleicht noch eben auf der Couch und hören einen True Crime Podcast und dann geht es halt auch schon wieder ab in der Kiste. Und dann ist immer die Frage, wie viel Selbstfürsorge war jetzt an diesem Tag da? Und da sehe ich ganz klar so Konstrukte wie Occupational Balance, also so ein Work-Life-Balance, gerade für uns Ergotherapeuten sehr interessant. Und auch wieder hinsichtlich der letzten Frage, das Ausführen von Betätigung bringt halt Lebensqualität. Wieso sollten wir das nicht bei den Beschwerden Schmerzen auch so einsetzen?
Ja, und klar, bei Schmerz, jeder Mensch, der Schmerzen hat, der weiß es, der schränkt sich natürlich in der Ausübung seiner eigenen Betätigungen ein, weil er sie eben nicht mehr so ausüben kann wie vorher. Dementsprechend sinkt die Lebensqualität. Ich finde auch, dass du da einen sehr, sehr wichtigen Punkt getroffen hast, gerade auch bei unseren KlientInnen mit, es heißt jetzt nicht mehr chronischen Schmerzen, sondern lang anhaltenden Schmerzen.
Man will da hingehen, dass es so heißt, ja.
Man will da hingehen, auch bin ich der Zeit schon voraus. Genau, also von daher.
Es ist auch wieder dieses, Entschuldigung, das ist auch wieder dieses Wording, ne? Viele Menschen assoziieren mit chronisch für immer, aber das muss es ja gar nicht sein. Also, sondern der Zeitpunkt des Endes ist noch nicht bekannt. Ne?
Auch danke, dass du nochmal das erklärt hast, warum man es versucht umzunennen.
Das ist ja generell schwierig, glaube ich, dieses Wording, Nico, dass man auch in den Therapie, also Einheiten, dass oft von Schmerz gesprochen wird. Ne? Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das mal zu versuchen, also eine komplette Intervention, also jetzt gerade, ich arbeite ja auch in der Orthopädie, das heißt, wir haben ja auch viele Klientinnen, die wirklich Schmerzen beschreiben, dass man mal eine komplette Intervention, mal dieses Wort Schmerz überhaupt nicht im Mund nimmt. Also das ist ja unfassbar schwierig. Aber man sollte es tatsächlich. Man sollte es.
Ja.
Okay, Nico, wir kommen gleich zur letzten Frage. Und diese Frage hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Thema unbedingt zu tun, sondern wir stellen diese jedem unserer Gäste. Wer hat dich denn auf deinem bisherigen Weg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Ja, das war eine Frage, wo ich tatsächlich am meisten drüber nachgedacht habe. Tatsächlich fing es an, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Internet sei Dank, werden einem ja immer die richtigen Sachen vorgeschlagen. Und es fing alles tatsächlich mit einem Podcast an. Und zwar den, darf ich hier überhaupt Werbung für andere Podcasts machen?
Ja, na klar.
Ein Glück. Genau, da habe ich den Best-Podcast gehört.
Ja, der ist auch gut.
Ja, der ist super.
Ihr könnt ja auch nichts anderes jetzt sagen, ne?
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall habe ich da dann ein paar Folgen gehört und dann habe ich mich so richtig in das Thema hineinverliebt. Ist vielleicht auch noch ganz spannend, da habe ich mir dann erstmal etliche Bücher geholt und Resümee davon war, ich habe absolut nichts verstanden, was in diesen Zeitschriften oder Büchern drin stand und war komplett lost. weil das Thema auch so erschlagend ist. Ja, und dann ging es so weiter auf Instagram. Da wurden mir dann halt auch Leute wie der Jesko Schreck angezeigt oder dann jetzt auch der Critical Physio, wo dann halt dementsprechend auch mein Name heraus entstand. Genau, diese Menschen haben mich da auf jeden Fall auch inspiriert, in diese Richtung zu gehen. Und jetzt aktuell ist auf jeden Fall die Vera Killen, die auch bei der Messe in Stuttgart einen Vortrag hält, eine sehr inspirierende Person für mich, mit der ich glücklicherweise sehr viel reflektieren darf. Also das ist ein sehr starker Begleiter, dem man gar nicht genug danken kann. Weil ihr könnt euch vorstellen, das Thema ist ja jetzt sehr, sehr speziell und da so wirklich in die Tiefe mit jemandem zu reflektieren über verschiedene Prozesse, habe ich leider noch nicht so viele Ergotherapeuten gefunden.
Schön. Vielen, vielen Dank. Und spannend, auch diesen Weg, Entschuldigung, spannend, den Weg der Inspiration auch so nachzuvollziehen. Hat der Robert die ganze Zeit Angst, dass ihm die Stimme wegbricht. Jetzt ist sie mir weggebrochen. Toll.
Das macht nichts, Sabrina. Wir lassen es drin.
Ja, damit habe ich gerechnet. Nico, herzlichen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Ein unfassbar spannendes Thema und wirklich wahnsinnig viele Facetten. Wir sind übers Heben, übers Tragen, über die richtige Position, über Schmerzen gegangen. Das sind so viele Themen eigentlich. Eigentlich bedürfte es jedem nochmal eine Folge quasi. Aber ich denke, wir haben dich hier wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gehört. Und liebe HörerInnen, falls ihr Fragen habt, könnt ihr den Nico gerne entweder über uns, über info@performance-skills.de anfragen oder ihm über Instagram schreiben, Critical Ergo. Oder wer kein Instagram hat, natürlich auch wieder über uns. Das ist kein Problem. Wir schicken ihm dann eine Brieftaube oder eine Nachricht auf Instagram, je nachdem. Genau. So.
Genau, Nico. Achso, Entschuldigung, Sabrina.
Nö, ich bin fertig.
Bist du fertig? Mhm. Okay, Nico, von meiner Seite natürlich auch herzlichen Dank. Und natürlich sind das Themen, man muss sagen, die sehr, sehr weitgreifend sind und wir leider mit der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht alles füllen können. Und ich kann nur euch allen raten, liebe HörerInnen, schaut mal auf die Seite von Nico. guckt euch das an, was er da so macht. Und ja, schreibt ihn und fragt und hört uns weiter.
Genau. Eins kann ich noch sagen. Und zwar, ihr habt ja schon mitbekommen, da möchten wir jetzt auch ein bisschen mehr Werbung machen, dass unsere Folgen ja an die Artikel aus der Ergopraxis geknüpft sind. Teilweise, nicht alle, aber schon einige. Und Nikos Artikel "Gibt es das richtige Heben?" findet ihr, wie gesagt, in der Ausgabe 3.23. Und dort hat er ein wirklich schönes Behandlungsbeispiel gebracht zum Thema Rückenschmerzen.
Also Nico, vielen Dank nochmal. Schön, dass du unser Gast heute warst.
Ich sag danke.
Und ja, liebe HörerInnen, euch kann ich nur sagen, passt auf euch auf. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao,
bis
ciao.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Pod.